SWR 2 lesenswert. Kritik.
Die Götterdämmerung in Adolf Hitlers Tiefbunker unter der Berliner Reichskanzlei ist oft beschrieben worden. Aber wie ging der Krieg in Hamburg zu Ende? Wie in Breslau, in Prag oder in Amsterdam, wo versteckte deutsche Soldaten am 7. Mai 1945 noch unter den Menschen, die die Befreiung feierten, ein Massaker anrichten? Auch das sind spannende, allerdings weniger bekannte Geschehnisse. Volker Ulrich erzählt von ihnen in seinem Geschichtstagebuch in knappen, sehr informativen Episoden, für die er, wenn es dem Verständnis der Zusammenhänge dient, gelegentlich auch weit über die finalen 8 Tage im Mai 1945 ausholt. Walter Kempowski hat vom gurgelnden Chaos jenes Jahres gesprochen, das er im Echolot seiner kontrastiven Komposition aus Zeitzeugenberichten erfahrbar machen wollte. Auch Ulrich geht es darum, die extrem konträren Erfahrungen der Menschen in den letzten Kriegstagen zu vermitteln. Während Teile Deutschlands schon besetzt und gewissermaßen in der Nachkriegszeit angekommen sind, versuchen SS-Männer anderswo, noch möglichst viele von denen, die zur Aufgabe bereit sind, in einem letzten Rachefeldzug zur Strecke zu bringen. Auf Todesmärschen sterben noch zahlreiche KZ-Häftlinge. Im Ort Gardelegen werden 1000 dieser Elendsgestalten in eine Scheune gesperrt und verbrannt. In der Bucht von Lübeck werden 9000 KZ-Häftlinge auf Schiffe gepfercht, eines davon die Kap Arkona. Die Briten vermuten Truppentransporte und bombardieren die Schiffe am 3. Mai, ein unvorstellbares Inferno. Unterdessen kommt es im nahen Hamburg zu Tumulten der Freude, als der dortige Gauleiter verkündet, die Stadt kampflos an die Briten zu übergeben. Die eroberten Teile Deutschlands sind voll von Displaced Persons. In ländlichen Gebieten leben die Einwohner in Furcht vor den Verschleppten aus ganz Europa, den Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, die sich durch Plünderungen das Lebensnotwendige verschaffen und bisweilen Lust auf Vergeltung am Herrenvolk spüren. Zwischendrin blickt Ulrich immer wieder auf die zerfallende Machtzentrale des Dritten Reichs. Mit dem Selbstmord Hitlers am 30. April kommen die Dinge noch einmal in Bewegung. Himmler und Goebbels versuchen in letzter Minute mit den Alliierten zu einer Einigung zu gelangen. Goebbels bietet den Russen einen Deal an, Himmler dem Westen. Beide Versuche bleiben aussichtslos. Goebbels begeht am 1. Mai mitsamt seiner Frau und den 5 Kindern Selbstmord. Himmler sieht sich aufgrund seines Verrats enterbt von Hitler, der in seinem Testament Karl Dönitz zu seinem Nachfolger bestimmt. Der Großadmiral regiert von Flensburg aus das untergehende Reich noch ein paar Tage weiter, als wäre es ein unanfechtbarer Machtfaktor. Noch in seinen letzten Verlautbarungen nährt er den Mythos von der untadeligen Wehrmacht. Ernsthaft glaubt er, auf dem Weg einer Separatverständigung noch einen Keil zwischen die Sowjetunion und die Westalliierten treiben zu können, um gemeinsam mit diesen den Kampf gegen den Bolschewismus fortzuführen. Indem er die bedingungslose Kapitulation hinauszögerte, konnten sich noch knapp 2 Millionen Wehrmachtssoldaten auf die amerikanische Seite retten und entgingen so der russischen Kriegsgefangenschaft. Großen Teilen der Bevölkerung lag eine regimekritische Haltung bis zuletzt fern. In jenen Maitagen aber kippte die Stimmung. Viele überschlugen sich vor Eifer, den neuen Herren gefällig zu sein. Erich Kästner notierte: »Die Unschuld grassiert wie die Pest. Sogar Hermann Göring hat sich angesteckt.« Das Dritte Reich zerfiel wie im Spuk. Befreiung kann man es aber wohl nicht nennen, was die meisten Deutschen damals empfanden, stellt Ulrich am Ende fest. Den Deutschen kam es auch nicht zu, sich befreit zu fühlen. Sie waren in der Mehrheit nicht die Opfer, sondern die Akteure des Nationalsozialismus. Anders als bei seiner großformatigen Hitlerbiografie besteht Ulrichs Ehrgeiz diesmal nicht darin, die Geschichtswissenschaft um neue Erkenntnisse zu bereichern. Aber er hat ein fabelhaftes Lesebuch über die letzten Tage des Dritten Reichs geschrieben, das jeder mit Gewinn lesen wird.